Hallo, liebe HörerInnen. Wir, die Waldritter, begrüßen euch hier zu unserem Podcast über Cypress. Ich, Jan Stahlhut, spreche heute mit Dennis Lange.
Hallo.
Sabine Scheler.
Hallo, Jan.
Und Peter Gotthard.
Hallo.
Über das Cypress-Projekt. Aber erstmal, Peter, die Waldritter, was sind das?
Oh, das ist eine gute Frage. Die Waldritter sind ein überregionaler Verein, der bundesweit ganz viele spannende Projekte in der Jugendarbeit macht. Sowohl frei als auch mit anderen Trägern in Kooperation zusammen. Und unter anderem haben wir uns auf die Fahne geschrieben, spannende Spiele zu entwickeln, auch bei denen man was lernen kann.
Okay, und jetzt speziell Cypress. Dennis, was habt ihr euch mit Cypress gedacht?
Cypress ist erstmal ein Spiel, was so ein bisschen basiert darauf, dass wir ja diese Corona-Situation haben und dass man nicht Live-Events machen kann, wo man sich real trifft. Deshalb haben wir eigentlich zwei Themen zusammengebracht. Einmal so eine zunehmende Verunsicherung in einer medialen Landschaft durch verschiedene Theorien und Ängste und Verschwörungserzählungen und zum anderen die Möglichkeiten mittels digitaler Kommunikation sich auszutauschen und gemeinsam so eine Art Spiel zu spielen, also so eine Simulation von Welt, eine alternative Realität, wo man mit Leuten zusammenkommt, die von sich die ganze Zeit behaupten, sie wären keine Schauspieler und keine inszenierten Figuren in einem Spiel, sondern richtige Personen.
Biene, wie kann ich mir das vorstellen, das Spiel? Also komme ich irgendwo hin oder baue ich irgendwo ein Spielbrett auf oder ist das ein Online-Spiel, das ich irgendwo, wo ich mich irgendwo anmelden und anklicken muss? Wie war das Setting? Was ist passiert?
Ja, also zunächst war es ein Spiel im Sommer 2020. Also die aktuelle Corona-Situation war, dass man was zusammen machen durfte, aber nicht mit so vielen Leuten. Und das Spiel war angelegt, dass man es mit sehr vielen Personen spielen konnte. Wir haben es deswegen in einer Online-Variante gemacht und es war dezentral. Es wurde auf Deutsch gespielt, also man konnte sich wenn man Deutsch konnte, sich anmelden. Wir hatten verschiedene Standorte in ganz Deutschland und es gab kleine Live-Events. Das Spiel insgesamt hat 3 Tage gedauert, 2 Tage Durchführung, 1 Tag Reflexion und wir sind auf ganz viele verschiedene Medien ausgewichen. Also es gab Zoom-Elemente, es ging darum, sich miteinander zu vernetzen, man konnte auf Webseiten Rätsel lösen, es gab Chat-Elemente, aber es gab auch einzelne Elemente, wo man Personen treffen konnte, also dass man sich live sehen konnte in verschiedenen Regionen Deutschlands.
Bei Waldrittern komme ich ja erstmal darauf, dass es irgendwas mit Rittern zu tun hat. Und ging das Spiel jetzt darum, dass man irgendwelche Jungfrauen befreit und Drachen tötet? Oder was war das Setting, in dem dieses Spiel stattgefunden hat?
Also erstmal, um in das Spiel einzusteigen, haben wir zusammen mit einem professionellen Kamerateam einen Trailer gedreht. Und da wurde das Thema eigentlich relativ klar. Also da waren relativ wirre Verschwörungssymbole, Leute in sonderbaren Kostümen und sehr präsent, aber vor allem den Hilferuf sozusagen von einer männlichen Person, die sagt, dass seine Tochter verschwunden ist und dass wir helfen sollen oder dass du helfen solltest in diesem Fall, sie wiederzufinden. So, und dann bist du dem Link auf die Webseite gefolgt und hast festgestellt, okay, es gibt so eine Art Spiel, es ist klar, es findet an einem Wochenende statt und es gibt eine Anmeldung, wo du nochmal ein paar Daten angegeben hast und gleichzeitig auch aufgefordert wurdest zu sagen, welche von deinen persönlichen Daten oder fiktiven Daten du gerne im Spiel benutzen möchtest. Und natürlich die üblichen Rahmenbedingungen, die man sonst bei Anmeldungen so hat, so Alter und irgendwie Wohnort, das wäre also ein bisschen auch wissen, mit wem wir es zu tun haben im Spiel. Also im Gegensatz nochmal, um auf die Frage von vorher einzugehen, nicht im Wald und nicht Drachen und Jungfrauen oder Fantasy-Settings, sondern schon ein Spiel in der realen Welt, in der Jetztzeit, in der aktuellen Situation, wenn auch mit einer fiktiven Erzählung. Und dein Einstieg war erstmal so, dass du eine Information gekriegt hast, dass diese Person verschwunden ist, Elisa. und dass sie deine Hilfe braucht oder dass wir deine Hilfe brauchen. Und eine von unseren Spielfiguren hat dir im Prinzip dann eine Nachricht geschrieben mit der Bitte um Hilfe. Also entweder diese Figur, die wir vorher schon gesehen haben, der Vater von Elisa, der sich dann mit dir getroffen hätte, zum Beispiel gesagt, was los ist und wohin sie verschwunden ist. Oder aber auch Freunde von Elisa oder Leute, die sie aus einem Hobby-Kontext kennt.
Also andere Personen haben Freunde gespielt und Leute gespielt, die wirklich in der realen Welt existiert haben und mit denen man dann interagieren konnte.
Genau. Also wir hatten verschiedene SchauspielerInnen, die im Vorfeld schon im Trailer mitgewirkt haben und im Vorfeld mit Material produziert haben, aber vor allen Dingen, die an diesem Wochenende zugegen waren und verschiedene Rollen verkörpert haben in dieser Spielwelt.
Und die Leute, die sich angemeldet haben, also die Teilnehmenden, haben auch Rollen bekommen oder wie sah das aus?
Ja, das war nicht so ganz klar. Also wir spielen ja in der Welt, Cybris ist ja ein Alternate Reality Game, mhm. Und dieses Spiel behauptet von sich die ganze Zeit kein Spiel zu sein. Das heißt, in dieser abgeschlossenen Spielwelt verschwimmen Realität und Fiktion. Die Spieler wissen zwar, dass sie sich für ein Spiel anmelden und sie wissen auch, dass es dieses Wochenende geht, es hat einen ganz klaren Rahmen, aber innerhalb dieser Spielwelt sagt Cybris die ganze Zeit, ich bin aber gar kein Spiel. Und da versuchen wir die Realität ein bisschen, also Fiktion, es gibt fiktive Webseiten, die wir erstellt haben. Man kann aber mit Leuten von diesen Webseiten, von dem Konzern, der hinter diesen Webseiten spricht, reden. Man kann sie treffen, sie sind da, sie haben E-Mail-Adressen. Und so verschwimmt das ein bisschen. Also du weißt nicht, welche Person ist real, diese Person. Wir hatten zum Beispiel KünstlerInnen, die haben teilgenommen. Die waren tatsächlich KünstlerInnen. Und die konntest du googeln und die hießen auch tatsächlich so. Und sie machen das, was sie im Spiel vorgeben zu tun, auch real. Und diese beiden Ebenen aufeinander gelebt, verwischen immer ein bisschen miteinander. Und so, dass man im Spiel eben nicht auseinanderhalten kann, was ist jetzt Spielinhalt und was nicht.
Für die Mitspielenden haben wir immer gesagt, dass sie erstmal sie selber bleiben sollen. Aber natürlich war es freigestellt, ob man sich im Internet vielleicht Nicknames gibt, die nicht sofort den Klarnamen enthüllen oder ob man sich auf eine besondere Art und Weise in das Spiel stürzt, die vielleicht dem üblichen Verhalten entgegen sind oder anders sind, als man sich normalerweise verhalten würde. Das heißt, du hättest jetzt, wenn du Bock gehabt hättest und das Gefühl hast, du bist so ein geheimnisvoller Cyberhacker, hättest dich auch Cyberhacker 123 nennen können und dann irgendwie dir einen anderen Namen ausdenken und dann unseren Spielfiguren begegnen. Für das Spiel hat das auch keinen Unterschied gemacht. Für die Spielleitung birgt das natürlich immer die Herausforderung zu sehen, welcher und welche von unseren Mitspielenden jetzt gerade irgendwie mit unseren SchauspielerInnen in Kontakt sind.
Aber die Schauspielenden wussten schon, dass sie an diesem Spiel teilnehmen.
Genau. Also es gab in dem Fall keine Personen, die absichtlich in das Spiel gezogen werden konnten, sondern im Prinzip haben wir versucht, alle Kontaktstationen, die mehr oder weniger in Online-Foren oder auf Webseiten oder irgendwie über Zoom-Begegnungen stattgefunden haben, so abzuschließen, dass im Prinzip nur die SchauspielerInnen reinkommen können, die wir vorher instruiert haben und unsere Mitspielenden.
Ist das so üblich bei Alternate Reality Games, wie ihr sie genannt habt? Also habt ihr euch diese Methode ausgedacht?
Alternate Reality Games sind klassischerweise Spiele, die ausschließlich im Internet stattfinden, auch oft mit gar nicht so viel persönlichen Kontakten und die ursprünglich aus so einem Werbeumfeld kommt. Also Leute, die Werbung machen für Filme vor allem, aber auch zum Teil für Bücher oder Computerspiele, haben sich in der Vergangenheit mehr oder weniger große Alternate Reality Games ausgedacht, worüber man so ein bisschen schon in die fiktive Handlung von Filmen oder Computerspielen reinkommen konnten. und wo man schon mal die Figuren kennenlernt und wo man letztendlich darüber auch eine Faszination kriegt für das Genre, für die Spielwelt, für die Filmwelt und dann im Anschluss natürlich großen Bock hat, auch den Film sich anzugucken und das Spiel zu spielen. Und was wir übernommen haben, ist im Prinzip diese Idee, dass man sagt, es gibt einen künstlichen Layer, eine Ebene, eine künstliche Ebene, die wir auf die Realität legen. So, also ich bewege mich in der normalen Welt, in unserem Fall jetzt in der normalen Online-Welt, nutze die normalen Online-Tools, treffe aber Figuren, die bewusst inszeniert sind, auf eine bestimmte Art und Weise und setze mich damit auseinander. Und da kommen wir dann direkt auch zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, wo fängt jetzt das Design von einem politischen Bildungserlebnis statt, dass wir sagen, okay, die Leute sind nicht einfach nur so, wie sie sich ausgedacht haben, dass sie sind, sondern sie verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise, die auch Möglichkeiten bieten, sich mit bestimmten Themenfeldern auseinanderzusetzen.
Das, was ihr hinzugefügt habt, das ist normalerweise nicht so bei Alternate Reality Games, dass da diese zweite Ebene noch mit drin ist.
Die Waldritter und Alternate Reality Games sind sehr eng miteinander verbunden. Die Waldritter gibt es seit 2007. 2008 haben wir in Berlin das allererste Mal ein Alternate Reality Game gespielt. Und zwar live. Und haben das ausprobiert. Und wir haben das natürlich aus diesem Online-Kontext herausgehoben und haben es als Methode benutzt, um politische Bildung zu machen. Weil es ein großer Zweig ist. Politische Bildung ist eins unserer drei großen Zweige, die wir haben und sehr eng mit unserem Verein verknüpft. Deswegen war Cybris nochmal besonders, weil wir noch nie tatsächlich ein Online Alternate Reality Game geschrieben haben. Also eigentlich, wenn man guckt, wo sie sonst verwendet werden in der Werbung, sind sie nur online. Wir hatten es aber noch nie so gespielt und noch nie so benutzt. Und überhaupt keine Erfahrungswerte, wie es online funktioniert und wie man Bildungsinhalte online mit Leuten gut bespricht.
Also wir haben sonst auch schon mit Hybridformen gearbeitet, also und auch da schon mehrere Themen bearbeitet. Auch da ging es schon mal um Rechtsextremismus und Neurechte. Da gibt es Themen wie Umweltschutz oder auch irgendwie digitale Datensicherheit, die wir in Form von Spielen bearbeitet haben. Und es gab schon immer auch einen Online-Anteil und einen Live-Anteil, aber wir haben damals immer versucht, den Live-Anteil möglichst hoch zu halten. Also, dass wir wirklich mit Leuten unterwegs sind, uns in diese Geheimnisse stürzen, man sich austauschen kann, man Figuren real treffen kann, weil wir immer gesagt haben, dass diese ganzheitliche Erfahrung, also wirklich in Kontakt mit realen Leuten zu sein und auch das Gefühl, was dabei entsteht, wenn ich Leuten in bestimmten Rollen begegne, dass das ein großer Moment des Spiels ist und dass es eine gewisse Echtheit und Authentizität in das Spiel reinbringt. Aber auch da gab es schon geheimnisvolle Webseiten oder Codes oder Dinge, die man digital bearbeiten musste. Nur jetzt haben wir sozusagen die Dimension von beiden Aspekten vertauscht. Jetzt gibt es halt sehr viele Online-Aspekte, sehr viele Webseiten, sehr viele Foren, sehr viele Möglichkeiten, sich auszutauschen und weniger Live-Begegnungen.
Also welche Inhalte habt ihr vermitteln wollen und mit welchen kann ich mir das konkret im Spiel vorstellen? Bin ich dann, habe ich irgendeine Webseite angeklickt und dann stand da, Rechtsextremismus ist schlecht, findest du das nicht auch? Oder wie komme ich in Kontakt damit? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ah, okay. Also erstmal hat das Spiel zwei Ebenen. Und zwar die Ebene der Geschichte. Und es geht darum, die Geschichte dieser Hauptfigur Elisa mitzuerleben. Und zu schauen, ein bisschen in Elisas Welt hineinzuschauen. Und die Welt durch die Augen von ihr und den handelnden Personen in ihrem Umfeld zu sehen. So, und diese Story soll erstmal Spannung aufbauen, herausfordern und neugierig machen. Man wird erstmal in diese Welt geworfen, so ein bisschen wie Alice im Kaninchenbau und weiß gar nicht, was um einen herum passiert. Und ist erstmal so ein bisschen auf dieser Zuschauerebene. Und so nach und nach kommt man in die Geschichte, erfährt Dinge über die Geschichte, erfährt durch spannende Rätsel, erfährt Wendungen, kriegt Perspektivwechsel mit. Das ist so ein bisschen auf der geschichtlichen Ebene. Und dann gibt es eine Bedeutungsebene, die Bildung.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Elisa steuere, sondern ich erlebe ja meine Geschichte, so ich das verstanden habe, oder?
Ja, Elisa genau. Ist eine Person, also und eine Schauspielerin in dem Fall, die wir gecastet haben. Und sie handelt eigenständig, also man kann Elisa nicht steuern. Sie bewegt sich im Internet und sie hat da Spuren hinterlassen und diesen kann man folgen und schauen, was passiert ist. Das weiß man am Anfang nicht. Also es gibt einen Trailer und da ruft eine männliche Person, Elisas Vater, dazu auf und sagt, dass Elisa verschwunden ist. Das heißt, sie taucht erstmal auch gar nicht auf. Und man kann so nach und nach herausfinden, was mit ihr passiert ist. Und das soll erstmal spannend wirken und eine interessante Geschichte vermitteln. Das ist das eine. Und das andere, was du gefragt hattest, wie die Bildungsinhalte da reinkommen, wie man Extremismus macht. Also natürlich machen wir Arbeit gegen Extremismus. Wir finden Extremismus nicht gut. Und das ist auch die Haltung im Spiel. Aber die ist sehr divers, weil es gibt ja kein Schwarz-Weiß, sondern alle auftauchenden Personen im Spiel haben eine Meinung und eine Haltung und die ist nicht dieselbe. Es gibt Personen, die sind eher extrem in ihren Anlagen und es gibt Personen, die sind sehr liberal in ihren Anlagen und zwischen diesem Spannungsfeld bewegen wir uns die ganze Zeit. Und die SpielerInnen sind sehr frei in diesem Ding. Die hören sich die verschiedenen Meinungen und Haltungen an und können halt Position beziehen. Und das hinterfragen, was den Menschen sagen.
Hat das dann im Spiel irgendwelche Auswirkungen?
Also ja, auf jeden Fall. Du merkst schon, wir sind sehr vorsichtig, gerade damit zu erklären, wie die Geschichte genau läuft, weil wir natürlich immer Angst haben, zu viel zu spoilern und weil wir vorhaben, das Spiel auch nochmal zu spielen.
Okay, es wird also einen weiteren Run geben.
Genau, also soweit ist der Plan. Also, dass wir nochmal gucken, wie das auch nochmal, wie da nochmal ein Feintuning stattfinden kann. Also, vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu, was die Herausforderungen immer sind. Aber erstmal ist es ein sehr flexibles, sehr fluides Spiel, wo im Prinzip alle SchauspielerInnen in Kontakt stehen mit einer Spielleitung, die irgendwo sitzt und alle Informationen zusammenbringt. Also, es gibt einen groben Storybogen, den wir uns vorher überlegt haben, wo wir gesagt haben, naja, gut, ungefähr. Es wird so ein paar Key-Events geben, also so ein paar Punkte, wo bestimmte Dinge passieren, die wichtig wären für den Verlauf der Story. Dass man sagt, das und das passiert, die und die Person treffen wir da auf jeden Fall. Das ist die Information, die bis dahin noch geheim war, die jetzt geleakt wird. Und der ist aber nicht endgültig fest, dieser Storybogen, weil es gibt je nachdem, wie sich die Spielenden verhalten, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich auch die Geschichte entwickeln kann. Das heißt, was wir im Vorfeld sehr viel Zeit, wo wir sehr viel Zeit drauf investieren, ist, dass wir versuchen, die Figuren, die innerhalb des Spiels vorkommen und die von unseren SchauspielerInnen gespielt werden, dass wir die in ihrer Perspektive und in ihren Ansichten von Welt versuchen zu kreieren und auch divers anzulegen, um im Zweifelsfall auf jegliche Wendung, die so eintreffen kann, oder die meisten Wendungen, sag ich mal, gewappnet sind und sagen können, okay, was würde jetzt Elisa tun oder was würde Elisas Vater tun oder was würde der Mitarbeiter von dieser Medizinfirma tun, die dann ins Spiel kommt oder was würden die geheimnisvollen Personen im Hintergrund tun, so, ne? Also ohne jetzt sehr viel verraten zu wollen. Und gleichzeitig haben, das hat die Biene schon gesagt, diese Personen natürlich ihr Weltbild, das sie mitbringen und bestimmte Aspekte dieses Weltbildes, die wir mit ins Spiel nehmen wollen auch und die wir auch ganz gezielt wollen, dass Leute diese Informationen mit Leuten austauschen. In unserem Fall zum Beispiel ging es sehr viel um Kunst und wie ist das Selbstverständnis von KünstlerInnen auch und auch wie weit sind politische Überzeugungen von KünstlerInnen auch Gegenstand einmal ihres künstlerischen Oeuvre, aber auch Gegenstand natürlich der Diskussion rund um die Künstler. Also kann man die Person von der Kunst trennen zum Beispiel oder ist, wenn jetzt jemand extreme Ansichten hat, wird sich das auch in seiner Kunst widerschlagen? Und was bedeutet das?
Also das hört sich alles sehr nach vielen Diskussionen an und so. Es gibt keinen Weg, dieses Spiel zu gewinnen. Worum geht das Spiel?
Also am ehesten ist es, glaube ich, ein Detektivspiel, wenn man das so sehen möchte, dass man sagt, okay, es gibt ein großes Geheimnis. Ja, es gibt irgendwie das Geheimnis, warum ist Elisa verschwunden? Das weiß man auch von vornherein. Und im Prinzip ist es eine sehr hohe intrinsische Motivation, dieses Geheimnis aufzudecken und möglichst viel von der Geschichte zu erfahren. So wie wenn wir jetzt auch in ein Computerspiel einsteigen, was so ein bisschen Mystery-mäßig aufgebaut ist. Man trifft die ersten Leute, man hat so einen Verdacht, was es sein könnte. Man macht sich seine Vision von Welt auch, konstruiert seine Vorstellung von der Spielwelt, in der wir uns bewegen. Und versucht das durch verschiedene Hinweise, durch Webseiten, durch Gespräche, durch Gegenstände, durch geheime Dokumente zu verifizieren oder halt irgendwie die ersten Konzepte nochmal über den Haufen zu werfen. Und okay, das sich immer wieder auszutauschen und zu sehen, was denkst du, was denk ich, sich auch mit den anderen Mitspielenden, von denen man vorher noch nicht mal weiß, wie viele das sind oder wie die aussehen, wie die heißen oder wo die herkommen, sich darüber auch immer mal wieder ein bisschen auszutauschen und selber zu gucken, was ist denn meine Perspektive eigentlich? Ja, wenn ich höre, Medizinkonzern, ist es dann was, was mir eher Zuversicht und positive Gefühle in mir hervorruft? Oder ist es eher so ein Gefühl, wo ich sage, das klingt dubios, Leute in weißen Kitteln machen sonderbare Dinge hinter dicken Mauern. Und diese ganzen persönlichen Erfahrungen, die persönlichen Bildwelten, die man im Kopf hat, bringt man natürlich mit ins Spiel. Und das versuchen wir auch gleichzeitig zu nutzen und auch in der Reflexion zu hinterfragen.
Und ob man das Spiel gewinnen kann oder nicht, ist eine Frage, was du als Gewinn verstehst. Also es gibt kein festes Ende, sondern es gibt einen groben Ablauf, den wir uns vorgestellt haben, was passieren könnte. Aber das Spiel ist nicht gescriptet, es ist nicht gerailroadet. Du kannst nicht sagen, an dieser Stelle wird das und das passieren, sondern es ist eine Auseinandersetzung zwischen SpielerInnen und Schauspielern. Und das ist sehr frei. Und es geht halt darum, herauszufinden, was mit Elisa passiert. Und auch da wird die Handlung der SpielerInnen die Geschichte beeinflussen. Und es gibt bestimmt Ausgangsmöglichkeiten, die positiver sind. Und es gibt bestimmt Ausgangsmöglichkeiten, die eher negativ konjunktiert sind. Und es gibt aber kein Gewinnen oder Verlieren, sondern gemeinsam erzählt man eine Geschichte. Und erlebt diese.
Und es gibt ja auch nochmal die Möglichkeit, innerhalb des Spiels nochmal die Zielsetzung zu verändern, weil man zum Beispiel Informationen erfahren hat, die jetzt plötzlich einen mehr interessieren als gerade das übergeordnete Thema über Elisas Verbleib, weil man plötzlich jetzt noch eine Teilinformation hat, die nochmal eine Tür aufwirft in ein anderes Geheimnis, dem man auch viel eher gerade nachgehen möchte. Und dann kann es auch sein, dass sich die persönliche Zielsetzung nochmal verändert, weil das jetzt gerade irgendwie meine Neugier geweckt hat und ich dem noch nachgehen will. Insofern kann man das nicht so genau sagen.
Kurz dazu, lenkt das dann nicht von dem eigentlichen politischen Bildungsziel ab?
Also man verändert das politische Bildungsziel ja nicht. Wenn wir über Ziele reden, muss man schauen, was ist das Ziel. Das politische Bildungsziel in Cybris ist es, sich mit dem Thema Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen. Und es gibt einen kleinen Nebenplot, darum geht's um Kunst und was Kunst und Extremismus zusammen, wie die zusammenkommen, wie das mit Meinung und Haltung ist und was Kunst darf oder nicht darf. Das sind die formulierten Ziele, die Cybris hat und die ändern sich ja nicht, nur weil sich persönliche Motivationen und Haltungen von Spielenden oder von der Geschichte haben. Also das Spiel ist so geschrieben, dass es Anregungen gibt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dass es an allen Punkten diese Kollisionsstücke gibt, dass ich mich als Spieler damit auseinandersetze mit dem Thema und in der Reflexion nochmal darüber rede und schaue, was ist passiert, wie war das.
Also ganz kurz, es lenkt also nicht vom, also was der Peter meinte, es lenkt nicht vom wirklichen Thema ab, sondern alle Themen, die angeschnitten werden, habt ihr auch vorher schon geplant. Also ja, es ist alles Teil des Spiels. Also es wird zwar abgelenkt von dieser Entführungsgeschichte, von der ihr erzählt habt, aber es wird nicht abgelenkt vom Thema des, vom eigentlichen Thema des Spiels.
Genau, im Prinzip ist das Spiel eine Simulation von Welt unter bestimmten, mit bestimmten Voraussetzungen. Ja, also unsere Mitspielenden werden sozusagen in eine Simulation geworfen, wo wir bestimmte Dinge in den Vordergrund rücken, mit denen man vielleicht im Alltag erstmal nicht konfrontiert ist oder wo es möglicherweise auch gefährlich ist oder wo man nicht ohne Konsequenzen zu fürchten sich in so ein Spielfeld begeben kann, was man in unserem Spiel halt kann. Ja, also wenn dir Leute begegnen und sagen, pass mal auf, das und das ist meine Überzeugung, wenn du das nicht glaubst, dann hau ich dir eine, so, oder dann schicke ich dir einen Trojaner oder bedrohe dich auf sonst Art und Weise. Das wäre im realen Leben ja wirklich eine gefährliche Situation, wo man Polizei einschalten müsste. Und tatsächlich gibt es ja auch Ausformungen von Rechtsextremismus, die sehr gefährlich sind und wo wir natürlich unseren Teilnehmenden nicht der Gefahr aussetzen wollen, dass sie sich darauf einlassen müssen. Aber gleichzeitig können wir das sozusagen in einem spielerischen Setting simulieren und sozusagen verschiedene Möglichkeiten auf diese Situation zu reagieren oder auf bestimmte Perspektiven zu reagieren, sich auseinanderzusetzen, kann man in dieser Simulation letztendlich erfahren, und zwar ganzheitlich erfahren. Ja, und damit umgeht man so ein bisschen das Problem, was man sonst hat, dass man sagt, ja klar, weiß ich, wie ich reagiere, ja sicher, wenn so jemand käme, dann würde ich sagen, das und das. Und stellt aber sehr schnell fest, dass wenn wirklich, und das nur in so einer spielerischen Situation, jemand auf dich zukommt und sagt, ey, was glaubst du denn dazu, dass ich eben nicht cool bin und sage, ja, das, was ich mir vorher überlegt habe, sondern auf einmal mich sehr anders verhalte und gleichzeitig damit auch einen größeren Zugang habe zu meinen eigenen Handlungsoptionen und damit gewappnet bin, auf so Situationen zu reagieren in der Realität.
Der Punkt ist ja auch, dass man auch nie in solche Situationen kommt, wo Leute mit rhetorischem Geschick auf einen zukommen und sagen, hier, meine Theorie ist übrigens die und die. Und außerdem habe ich die Weltformel gefunden und weiß genau, wie alles läuft. Und der eigene Verstand sagt, das ist irgendwie ein bisschen dünn oder sehr hanebüchen. Und man kommt aber durch diese Rhetorik nicht durch, weil jemand sich schon im Vorfeld überlegt hat, auf wie er alle zweifelnden Fragen beantwortet. Und man kommt manchmal auch nicht so da durch und fühlt sich da so ein bisschen machtlos. Und in der echten Situation ist das sehr unangenehm. In einem Spiel kann man sich das mal genau angucken und kann es hinterher auch noch mal ein bisschen analysieren.
Das stellt ja alles sehr hohe Anforderungen an eine Gruppe, und zwar die Spieler, die Teilnehmenden. Wer waren denn die Leute, an die ihr dieses Spiel adressiert habt? Wer sollte bei euch mitspielen können?
Mitspielen können ist in dem Punkt ein guter Punkt. Das war nämlich die Herausforderung. Wir wussten es nicht tatsächlich. Also erstmal wollten wir gerne unsere Zielgruppe im Projekt Demokratie Leben erreichen. Das heißt, wir wollten was mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen machen. Jetzt ist es aber so, wenn du ein Spiel offen im Internet ausschreibst, dann hast du ja nicht eine bestimmte Zielgruppe, sondern erstmal jeden. Die Waldritter haben verschiedene Kanäle, auf denen sie Sachen bewerben können. Wir haben aber auf diesen Kanälen wenig Jugendliche, die sich tummeln, weil wir es offensichtlich nicht gut können, eine jugendliche Ansprache zu haben. So. Das heißt, wir haben das Spiel beworben und es war relativ schnell sehr voll. Wir hatten aber einen Durchschnitt von der Breite der Gesellschaft. Wir hatten wenig Jugendliche tatsächlich, aber von jungen Erwachsenen bis hin zu alten Menschen, RentnerInnen, war fast alles vertreten und dazwischen lag der soziale Milieus alles mal dabei. Wir wollten gerne ein Spiel machen für Jugendliche, die affin sind zu extremistischen Themen, in dem Fall zu rechtsextremistischen Themen. Uns war aber klar, dass wir das mit dem Spiel nicht erreichen. Unser ursprünglicher Ansatz war, wir gehen zu Jugendzentren und arbeiten mit denen zusammen. was super funktioniert hätte, wenn da nicht diese Sache mit Corona gewesen wäre und Jugendzentren erstmal nicht arbeiten bzw. keinen Zugriff mehr auf ihre Zielgruppe haben, weil sie keine offenen Arbeit mehr gemacht haben zu dem Zeitpunkt oder nur sehr eingeschränkt offene Arbeit gemacht haben. Das heißt, wir haben uns überlegt, das offen auszuschreiben und es war ein Testlauf. Wir wollten einfach mal gucken, wen können wir erreichen, auf welche Zielgruppen haben wir Zugriff. Und unsere Zielgruppe sind tatsächlich LaperInnen, die die Breite der Gesellschaft abdecken.
Also LaperInnen, das ist nochmal vielleicht für die Leute, die das jetzt nicht kennen, also LARP, Live Action Roleplay, ist im Prinzip, sind Szenarien, wo Leute sich schon vorstellen, sie sind in einer bestimmten anderen Welt. Also sie sind im Mittelalter, sie sind in einem Endzeit-Szenario, sie sind Vampire, was auch immer. Die Bandbreite ist relativ groß und viele Leute haben da auch, sind auch genreübergreifend unterwegs. Und der Vorteil ist, was du eben schon angedeutet hast, dass die Anforderung, erstmal sich auf so ein Spiel einzulassen und auf so ein relativ unüberschaubares, kompliziertes Setting sich einzulassen, dass es oft eine hohe Einstiegshürde ist. Also eine, die wir, auch wenn wir mit Jugendlichen nochmal gezielt in dem Kontext arbeiten werden, auch über eine persönliche Ansprache im Vorfeld versuchen müssen, ein bisschen zu senken. Aber Leute, die aus einem Umfeld kommen, wo sie schon Rollenspiele kennen und wo sie schon gewohnt sind, sozusagen mit unbekannten Personen zu interagieren, haben natürlich da weniger Einstiegshürden und sind deshalb natürlich als Testgruppe sehr gut geeignet, weil sie auch eine Rückmeldung geben können darauf, wie diese erzählerische Ebene, diese narrative Ebene funktioniert hat und gleichzeitig aber auch interessant sind, um so ein bisschen eine Rückmeldung darüber zu geben, ob das, was wir behaupten, dass nämlich diese politischen Inhalte konstant Teil des Spiels sind, ob das auch so wahrgenommen wird und ob das Leute auch so empfinden und ob es sie anregt, sich Gedanken darüber zu machen und vielleicht ihr Verhalten zu ändern sogar.
Die Rückmeldung, die wir in dem Zusammenhang hatten, war, dass sich Leute angemeldet haben, die tatsächlich Interesse am Thema hatten, also Verschwörungstheorien, die das spannend fanden, die sich darüber informieren wollten, die einfach dieses Thema interessant fanden, Geschichte mit dem Thema erleben wollten und vielleicht auch eine Affinität zu dem Thema hatten.
Aber so wie ich das verstanden habe, war das ja gar nicht ausgeschrieben am Anfang. Wie sind denn dann die Teilnehmenden dazu gekommen, dass das das Thema ist?
Über den Trailer. Entschuldigung, red du denn.
Ja, genau. Also es gibt so ein bisschen so zweistufige Sachen. Natürlich ist eine der großen Stärken von Alternate Reality Games, außer dass sie natürlich eine sehr lebensweltnahe Simulation bieten, die ein Handeln und ein Ausprobieren von Handeln möglich macht, ist es eine große Faszination, sich in so ein Setting zu begeben. Also sagen, oh, das ist eine geheimnisvolle Detektivgeschichte, das ist ein Rätsel und es gibt verschiedene Clues und man weiß schon, okay, man muss irgendwie vielleicht auch Internetquellen entschlüsseln, man muss verschiedene Codes enträtseln und sowas. Das ist erstmal ein hohes Spannungspotenzial, was natürlich dieses Spiel bietet. Und wo wir schon von im Vorfeld aber gesagt haben, es ist ein Programm im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben vom Bundesfamilienministerium gefördert und wir werden bestimmte Inhalte haben, die irgendwie einen bestimmten Blick auf Gesellschaft und auf Zusammenleben in Frage stellen und möchten das gerne auch im Anschluss mit euch auswerten.
Faszinierend ist ja auch diese Was-wäre-wenn-Situation. Ja, also ich begebe mich in ein Alternate-Reality-Game und bin plötzlich umgeben von Dingen, an die ich normalerweise niemals eine Nase hätte. Das ist ja auch dasselbe, was Verschwörungstheorien so fantastisch macht. Ich werde nämlich plötzlich geadelt. Ich weiß mehr als alle anderen. Ja, und das ist halt das, was auch den Fokus der Wahrnehmung so ein bisschen zuspitzt, bis man plötzlich nur noch die Dinge wahrnimmt, die zu diesen Verschwörungstheorien passen und alles weglässt, was da nicht so passt. All das haben wir versucht, in dieses Faszinosum hineinzunehmen und ja, erlebbar zu machen.
Der Ausgangspunkt eigentlich für die Story war im Grunde, dass wir gesagt haben, so, warum glaube ich so gerne Verschwörungstheorien? Warum glauben Leute an Hohlwelten, flache Erden oder Echsenmenschen? Warum glauben Leute an große Weltverschwörungen, an einen Zusammenschluss von Mächtigen? Und warum glauben Leute, dass sie manipuliert, beeinflusst, unterdrückt und versklavt werden von Mächten, die größer sind als sie selber und gegen die sie nichts machen können. Und eine von den Theorien, die wir in der Vorarbeit zu dem Spiel hatten, auch war, dass wir gesagt haben, naja, es ist halt einfach viel spannender, als sich irgendwie nur vorzustellen, dass es halt einfach ein System gibt, das verschiedene Perspektiven einfach nicht gut beleuchtet und wo bestimmte Personen benachteiligt sind aus verschiedenen Gründen. Und wenn es aber ein großes Wollen und eine große Absicht hinter der Sache gibt, ist es halt irgendwie spannender, als wenn es einfach sich nur so zufällig ergeben hat. So, und das heißt, die Faszination für spannende Geschichten, die ja gleichzeitig der Aufhänger ist für das Alternate Reality Game, ist auch natürlich ein bisschen die Faszination an Verschwörungen zu glauben, die vielleicht nicht so sind, wie man sich vorstellt, oder die sich vielleicht auch im Laufe des Spiels ergeben, die ganz anders laufen, als man sie vorher gedacht hat. Und unsere Mitspielenden mitzunehmen und so ein bisschen auf dieses, also das Angebot zu machen, dass es eine große Verschwörung gibt, die man gut glauben kann, und irgendwie im Spiel zu erfahren, ob das Leute glauben oder nicht, das war so ein bisschen eine von den Kernansätzen für das Spiel.
Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihr das geschafft habt, dass ihr Leute begeistert habt für diese Verschwörungstheorien. Glaubt ihr, habt ihr am Ende auch wieder einfangen können, oder habt ihr jetzt neue Verschwörungsmythologen und Verschwörungsanhänger geschaffen?
Da haben wir uns tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht, weil genau das wollten wir vermeiden. Das heißt, wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, genau das nicht zu tun. Das haben wir in verschiedenen Punkten. Das erste war, wir haben gesagt, dass es ein Spiel ist. Das heißt, es gab einen geschlossenen Raum. Die Teilnehmenden wussten, wir haben uns alles ausgedacht. Sie wussten, es gibt diese 3 Tage, in denen sie an einem Spiel teilnehmen, was von uns kreiert wurde. Das Spiel behauptet zwar innerhalb dieser Welt kein Spiel zu sein, aber sie haben sich dafür angemeldet, sie haben Geld bezahlt, sie haben sich dafür vorbereitet. Also es gab einen abgeschlossenen Raum. Der zweite Punkt ist, in dieser Geschichte wurde klar, dass diese Verschwörungstheorie, die wir gespielt haben, selber ausgedacht haben. Also es gab so 2 Ebenen. Also es war eine ausgedachte Verschwörungstheorie in einer ausgedachten Geschichte. Und dann haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, geschützte Räume zu schaffen, dass das nicht nach außen dringt, was wir tun. Weil wir haben weniger die Gefahr gesehen, dass angemeldete SpielerInnen jetzt auch davon ausgehen, dass sich, also ein ausgedachter Konzern, der, wo klar ist, dass er von uns ausgedacht wurde, jetzt in eine Verschwörungstheorie verstrickt ist, als dass, wenn jemand einen Screenshot macht oder Audiodateien weitergibt und die an Leute geraten, die nicht mitgespielt haben und dieses Setting nicht kannten und das nicht wussten. Und deswegen haben wir geguckt, dass wir unsere SpielerInnen gut informieren, dass bestimmte Sachen klar sind, dass sie keine Tonmitschnitte machen, keine Bilder einfach so weitergeben, dass niemand einfach so in die Geschichte reinstolpern kann und sich denken kann, was passiert denn hier? Und das nicht richtig fassen kann. Also genau, das sind die 3 Bereiche. Zuerst haben wir geguckt, dass wir einen sicheren, abgeschlossenen Raum bieten, um dieses Spiel auch im Internet spielen zu können. Wir haben gesagt, dass es ein Spiel geht, wo es um Verschwörungstheorien geht, und im Spiel selber war diese Verschwörungstheorie ausgedacht.
Und auch hinterher haben wir natürlich dafür gesorgt, dass wir durch eine Reflexion und durch nochmal ein Zusammenkommen lose Enden auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen wurden. Also auch zum Abschluss des Spiels haben wir uns nochmal darum gekümmert, nochmal klar zu machen, was ist da los gewesen.
Gut, und jetzt ist das Spiel ja vorbei und ihr sagt die ganze Zeit, das wollten wir. Hat das denn auch geklappt? Also habt ihr das erreicht, was ihr damit erreichen wolltet? Und habt ihr schon Auswertungen, habt ihr schon nachgehalten? Hat das geklappt, was ihr euch ausgedacht habt?
Ja, also wir haben so eine mehrstufige Auswertung gemacht. Wir haben direkt nach dem Spiel an dem Tag haben wir eine längere Diskussion geführt und eine längere Seminareinheit, wo wir nochmal Ersteindrücke gesammelt haben, wo wir über verschiedene Aspekte des Spiels gesprochen haben, wo wir nochmal auch in Breakout-Sessions bestimmte Aspekte nochmal beleuchtet haben, wo es nochmal eine Begegnung gab, auch zwischen Schauspielenden und Leuten, die mitgespielt haben. Und wo es nochmal auch darum ging, was waren die Kernthemen des Spiels und aber erstmal ganz viel auch, was haben Leute erfahren, wie ist ihre Einstellung, was waren spannende Momente und was denken Leute oder haben während des Spiels gedacht, weil das ist natürlich, also es ist jetzt nicht so ein Lernspiel, wo man sagt, okay, du weißt vorher nichts und dann kennst du hinterher rechtsextreme Zeichen und Symbole und das kann ich so abfragen. Aber es ist schon ein Spiel, was verschiedene Perspektiven auf Ausgrenzung, auf Verschwörungserzählungen, auf verschiedene Bildwelten innerhalb von einem rechten Spektrum darstellt und was auch erfahrbar werden kann. Wir haben dann als zweiten Teil einen Auswertungsbogen nochmal, sowohl an unsere Mitspielenden als auch an unsere SchauspielerInnen geschickt und da nochmal ausgewertet, welche Themen da wahrgenommen wurden, ob das dazu führen wird, dass Leute sich nochmal Gedanken machen oder nach dem Spiel auch damit beschäftigen. Und da haben wir sehr gute Rückmeldungen gekriegt, also hinsichtlich der Zielsetzung des Projekts. Also es ist schon so, dass ein Großteil der Teilnehmenden dabei angegeben haben, dass sie einmal das Thema rechte Bildwelten oder aber auch irgendwie eine Auseinandersetzung von Einflussnahme von rechten Verschwörungserzählungen auf auch die Sichtweise von auch gesellschaftliche Sichtweisen auswirken kann. Und ein Teil der Leute so die Hälfte hat angegeben, dass das Spiel sie noch auch nach der Spielzeit selber beschäftigen wird und dass sie auch überlegen, ob sie bestimmte Verhaltensweisen nochmal anpassen müssten oder ob sie nochmal auch ihre Haltung zu Dingen verändern werden.
Mir ist gerade aufgefallen, wir reden die ganze Zeit Spielende und über SchauspielerInnen. Von wie vielen Leuten reden wir hier überhaupt? Wie viele Leute haben an diesem Projekt teilgenommen, also wie viele Leute haben mitgespielt und wie viele Leute waren diese Schauspieler, die ihr engagiert habt dafür? Wie viele Leute haben vorbereitet?
Ja, also wir hatten um die 20 SpielerInnen. Man kann die Schauspieleranzahl ist kompliziert, weil wen zählst du als Schauspieler? Wir haben 4 Leute gehabt, die das Spiel im Vorfeld geplant haben. Also es wurde zu 4 geplant und umgesetzt. Wir waren zu 2 in der Spielleitung und wir hatten um die 15 SchauspielerInnen. Dabei gab es Schauspieler, die waren nur kurz gebucht für einen Block von 3 Stunden quasi. Also zum Beispiel hatte der Dennis am Anfang gesagt, dass es verschiedene KünstlerInnen gab, die tatsächlich Künstler waren. Und die haben natürlich auch eine Rolle gespielt in diesem, in Cybrus. Die haben wir gefragt, ob sie mitmachen und die haben wir gefragt, ob sie bestimmte Meinungen und Haltungen übernehmen können oder was sie gerne möchten. Und sie haben ja eigentlich sich selber gespielt, aber in diesem Spiel. So, und davon hatten wir so 4 verschiedene oder 5. Ich glaube 5 SchauspielerInnen waren es, die einfach nur kurz dabei waren, ungefähr 3-4 Stunden im Spiel. Und dann hatten wir so 10 Leute, die über das ganze Wochenende dabei waren. Also zusammengefasst kann man sagen, 4 Leute Vorbereitung, 10 Leute Schauspieler, 5 Schauspieler kurz und 20 SpielerInnen.
Was ja schon ein recht hoher Schlüssel ist zu, ne, wie viele Leute teilgenommen haben und wie viele Leute mitgespielt haben.
Ja, wobei man kann die SchauspielerInnen auch als Teilnehmende sehen. Vielleicht kann der Peter da gleich noch was Genaueres zu sagen, weil er ja einer der Schauspieler war. Die Idee von Altered Reality Game ist ja nicht nur, dass die SpielerInnen einen Zugewinn haben an politischer Bildung und sich mit Bildungsthemen auseinandersetzen, sondern die Schauspieler auch. Peter, magst du was dazu sagen?
Ja, sehr gerne. Und zwar ist es halt so, dass man in der Vorbereitung für ein Alternate Reality Game ja mehrere Ebenen hat. Zuerst kommt die Idee, ja, also mehrere Leute sitzen im dunklen Kämmerchen zusammen und überlegen, es wäre doch total toll, wenn man das irgendwie jetzt in ein Spiel packen könnte. Und dann sagen andere Leute, ja, genau, und ach übrigens, ich habe noch diese Idee. Dann gibt es die Entwicklung, ja, dann wo Leute sagen, okay, wir brauchen jetzt verschiedene Locations oder wir brauchen Rollen, wir brauchen jetzt einen fiktiven Konzern oder eine fiktive Firma. Wir brauchen jetzt verschiedene fiktive Vereine oder Vereinigungen, die irgendwelche Dinge tun. Und ganz wichtig, wenn ich jetzt Schauspieler sein möchte in einem Alternate Reality Game, was ja darum geht, dass ich irgendein bestimmtes Thema repräsentieren soll. Ich habe zum Beispiel einen Künstler mit einer extremen Meinung gespielt, dann muss ich ja wissen, was ich sage, damit ich das rüberbringen kann. Und diesbezüglich habe ich mich da sehr tief in Recherche begeben, um dort mir anzugucken, was sind denn Leute mit extremen Meinungen? Was sagen die so? Und wozu gehören die? Was finden die gut? Was finden die nicht so gut? Was werden die vertreten? Und wogegen werden die erbittert kämpfen? Und ist das vernünftig? Kann man das in irgendeiner Weise nachvollziehen? Oder kann man das sogar rhetorisch gut verkaufen können? Und wenn das Leute rhetorisch gut verkaufen können, wie machen die das? Und das war ein sehr spannendes Ding, weil das ist natürlich auch eine Position, wo man halt natürlich mit sehr viel Gegenwind rechnen muss. Und diesen Gegenwind, den muss man natürlich auch aushalten können, um glaubhaft diese Rolle spielen zu können. Und darauf muss man sich gut vorbereiten. Und somit habe ich halt letztendlich, war ich selber auch ein bisschen Teilnehmer, weil ich mich selbst nochmal ein bisschen informiert habe über verschiedenste Bereiche und nicht zuletzt Rechtsextremismus.
Also man macht einen Perspektivwechsel und versetzt sich in eine Rolle, die man sonst nicht hat. Okay, das verstehe ich. Ja. Jetzt will ich das auch spielen. Wann und wo kann ich das nächste Mal tun?
Das ist eine gute Frage. Das können wir dir noch nicht genau sagen. Der Plan ist es, im nächsten Jahr nochmal umzusetzen und das nochmal zu machen. Gleichzeitig gibt es jetzt für dieses Jahr ja sogar schon, also wir sind ja schon in 2021, das heißt, es ist jetzt schon das ein Jahr nach dem Spiel. Und wir möchten halt die Ansätze und die Ideen und die Story, die da drin ist, gerne nochmal wieder aufgreifen, das nochmal spielen. Es gab auch noch Leute, die gesagt haben, sie hätten Interesse, das sich auch anzugucken und mal dabei zu sein, nachdem wir das erzählt haben oder nachdem sie den Trailer gesehen haben auch. Und deshalb ist das die Idee, das nochmal zu machen. Es gibt aber noch keinen konkreten Termin dafür. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch heimlich eher Leute, die gerne nochmal reale Treffen und so Begegnungen ermöglichen wollen, was in der Corona-Situation natürlich nicht möglich ist. Und haben aber auch die Rückmeldung gekriegt, dass die wenigen Momente, wo wir das hatten, wo wir gesagt haben, okay, ihr kommt aus Hamburg, zufällig haben wir SchauspielerInnen in Hamburg, kommt da hin, so, und wir spielen eine kleine Szene oder es gab im Taunus ein paar Begegnungen, wo wenige Leute irgendwie versucht haben, Leuten hinterherzuschleichen oder ein geheimnisvolles Treffen auf irgendwelchen abgelegenen Parkplätzen, dass viele Leute gesagt haben, das war irgendwie, das hat dem Ganzen nochmal eine Dimension gegeben und das war nochmal ein Ziel, was sie gerne auch haben wollten und diesen Kick und so wirklich auch irgendwo hinzugehen und Sachen zu machen, dass das sehr viel Spaß und sehr viel Freude gebracht hat und das möchten wir natürlich idealerweise auch ein bisschen mit ermöglichen. Das heißt, wir verfolgen auch eifrig den Verlauf der Corona-Pandemie und hoffen, dass wir gegen Ende des Jahres spätestens vielleicht irgendwie wirklich wieder Sachen mit Live-Begegnungen machen können.
Der andere Aspekt, warum wir noch keinen richtigen Termin haben, ist, weil so ein Spiel nie fertig ist. Wir haben es jetzt einmal gespielt und es als Testlauf gesehen und haben natürlich viele Sachen entdeckt, die nicht gut funktioniert haben und wo wir nacharbeiten müssen. Und ein Aspekt, wo wir auf jeden Fall nochmal sehr viel Aufmerksamkeit reinstecken müssen, ist der Sicherheitsaspekt. Also wir haben ja gesagt, wir haben diese Spiele oft live gespielt Und da kann man Spielende relativ gut auffangen und gucken und sagen, macht Pause, arbeitet nicht die ganze Nacht durch, weil das natürlich auch einen super hohen Aufforderungscharakter hat. Und man weiß ja nicht als Spielerin, was passiert. Ja, das heißt, ich bin die ganze Zeit dabei und vernachlässige vielleicht mal was zu essen und zu trinken. Und das ist natürlich die Aufgabe der Spielleitung, also unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, den SpielerInnen zu sagen, so, jetzt macht mal eine Pause hier. Und das ist live, wenn man mit Maulwürfen arbeiten kann, wenn man gucken kann, dass Leute dabei sind, die diesen Funken aufnehmen und gucken, wie ist denn gerade die Stimmung in der Gruppe oder in dieser kleinen Gruppe? Brauchen die eine Pause? Sind die motiviert? Ist es zu spannend für die? Ist es zu langweilig? Da haben wir sehr viel Erfahrung mit und für uns ist es live einfacher. Und online hat uns das für sehr große Herausforderungen gestellt. Und da müssen wir nochmal gucken, wie wir das besser machen können. Also wir hatten engen Kontakt zu SpielerInnen und wir hatten auch Maulwürfe dabei, die uns Rückmeldungen gegeben haben. Aber natürlich wissen wir nicht, wenn jetzt jemand alleine vorm Rechner sitzt, hat er jetzt die ganze Nacht durchgearbeitet und versucht, irgendeine Webseite zu hacken oder nicht. Und da müssen wir uns noch bessere Mechanismen für ausdenken, wie man das Spiel sicherer gestalten kann.
Also es wird einen neuen Run geben, es ist noch nicht klar wann und der wird besser als der erste. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr ganz dringend den Zuhörern erzählen wollt, noch sagen wollt, noch mitgeben wollt? Irgendwas, was wir vergessen haben?
Ja, und zwar folgende Dinge.
Oh, mehrere, okay.
Cybris haben wir ausprobiert, war in dem Zusammenhang ein Testlauf für uns. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir fanden es großartig und wir würden das gerne teilen. Und wir würden uns freuen, wenn wir es nochmal durchführen können, auch mit verschiedenen KooperationspartnerInnen zusammen. Es gab eine Auswertung zu dem Thema, die wir gemacht haben und wir würden die auch nochmal auf die Seite stellen, sodass Jan, du das vielleicht verlinken kannst, dass interessierte Hörerinnen und Hörer sich das vielleicht anschauen können und ein bisschen Statistik mitgeliefert, was die Teilnehmenden zu dem Spiel gedacht haben. Weil das war jetzt natürlich eine sehr starke, wir haben keinen Teilnehmer dabei gehabt, wir hatten den Peter als Schauspieler dabei und Dennis und mich als Spielleitung und als Game Designerin. Aber wir hatten jetzt niemanden dabei, der nochmal aus seiner Sicht als Mitspieler besprechen konnte und dafür diese Auswertung, das aus teilnehmenden Sicht.
Ja, also alle weiteren Informationen und so gibt es auf der Webseite zu finden. Und auch da sind ja hier alle Anwesenden nochmal kontaktierbar. Also wenn man Fragen hat, kann man uns jederzeit anrufen, anschreiben und wird da wahrscheinlich nicht abgewiesen. Genau, dann bedanke ich mich erstmal bei allen Teilnehmenden. Danke, Dennis.
Sehr gerne. Danke, Jan.
Danke, Peter. Danke, Biene. Und wir hören uns demnächst wieder.
Tschüss.